Galater 6, Verse 1 bis 5. Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt: Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, der doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen, denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist uns bewusst, dass das, was wir gelesen haben, dein Wort an uns ist. Nicht nur an die Gläubigen damals in der Provinz Galatien, sondern an uns heute lebend in 2026. Und wir beten, dass du uns stille machst, aufmerksam machst auf das Hören deines Wortes und dass du selbst durch den Heiligen Geist uns dein Wort erklärst. Amen. Amen. Ganz kurz möchte ich zusammenfassend wiederholen über das, was wir bis jetzt gelernt haben, studierend gemeinsam den Galaterbrief. Im Brief der Galater oder an die Galater, die Gläubigen in der Provinz Galatien, geht es um das Thema der Rechtfertigung aus dem Glauben. So, das ist also die übergreifende Botschaft an die Leser damals gewesen und natürlich auch für uns. Wie wird man wirklich gerettet als Mensch? Und die Botschaft in Galater, das Wort Gottes, sagt uns: allein aus Gnade. Punkt. Das ist, ja, man kann sagen, das Thema des Galaterbriefes. Nicht aus den Gesetzeswerken, man wird nicht gerecht. Die Werke des Gesetzes haben ihren Platz, natürlich, aber gerechtfertigt, sodass wir von Gott vor Gott bestehen können. In der Heiligkeit, die Gott annimmt, ist es nur Gnade, 100% Gnade, wir können nichts hinzufügen. So. Und dann sehen wir auch, oder wir haben es gesehen, dass der Galaterbrief wunderbar in drei Teile für uns eingeteilt ist. Der erste Teil, das ist Kapitel 1 bis 2, das ist der, man kann sagen, der persönliche Abschnitt des Briefes. Und in diesem Brief geht es darum, dem Apostel Paulus das Evangelium der Gnade zu verteidigen. Der zweite Abschnitt, das sind die Kapitel 3 und 4, das ist der Lehrabschnitt des Briefes. Und hier geht es, oder in diesen zwei Kapiteln geht es darum, das Evangelium der Gnade zu erklären. Und das ist genau, was der Apostel Paulus dann auch macht. Und dann Kapitel 5 und 6, und das sind die Kapitel, in denen wir uns schon seit etlichen Predigten befinden. Hier geht es um den praktischen Abschnitt des Briefes, das heißt, es geht darum, zu lesen und zu erkennen, was es nun praktisch meint, dass man aus Gnade gerettet wird. Wie spielt sich das nun aus in dem persönlichen Leben eines Christen und auch im Leben der Gemeinde? Und wie gesagt, in diesem praktischen Teil des Briefes befinden wir uns. Und auch heute, ich bin mir nicht sicher, ich denke, ich brauche das nicht zu erwähnen, aber ich möchte es trotzdem tun, weil das wichtig für uns ist zu sehen, wer eigentlich an dieser Stelle angeschrieben ist. Der Brief richtet sich an gläubige Menschen in der Gemeinde. Dieser Brief richtet sich nicht an die Ungläubigen. So, diese Dinge, die wir gemeinsam heute nachdenken, sind an die Gläubigen der Gemeinde gerichtet. Das, ich denke, uns allen ist das klar. Und zum anderen verstehen wir auch, dass der Apostel Paulus hier an dieser Stelle nicht einfach Tipps gibt. Oh, ihr könnt mal als Gemeinde so leben. Das wäre von Vorteil. Es ist das Wort Gottes, das Wort des ewigen Gottes, der uns nicht einen Vorschlag macht, ihr könnt ja so leben, wenn ihr wollt, sondern es wird uns gesagt, wie wir als gläubige Menschen zu leben haben. Auch das, denke ich, brauche ich uns nicht zu erklären. Und das Schöne ist, gerade in den Versen, die wir hier gemeinsam gelesen haben, 1 bis 5, das Schöne ist eben, dass wir erkennen können, dass hier zwei bestimmte Gruppen in der Gemeinde angesprochen werden. Und die werden zunächst im Einzelnen angesprochen und dann auch als eine gemeinsame Gruppe. So, die erste Gruppe, die angesprochen wird, das sind die, lass mich mal so sagen, die geistlich reifen Menschen, die geistlichen Menschen. Schaut einmal in Vers 1, es wird gesagt, die ihr geistlich seid. Das ist die erste Gruppe, die angesprochen wird, so die geistlich stabilen, reifen Menschen in der Gemeinde. Die zweite Gruppe, die angesprochen wird, das sind die, die in Sünde gefallen sind. Gläubige, die mit Sünden zu kämpfen haben, die sie zurückhalten in ihrem geistlichen Wachstum. Manche, die gestolpert sind und nun so ein bisschen verwirrt sind, wie es weitergehen soll. Das ist die zweite Gruppe, die angesprochen wird. Und dann spricht das Wort Gottes diese beiden Gruppen als Gemeinschaft an. Und im Verlaufe der Predigt heute werden wir das ganz genau erkennen. So, die ersten, als erstes sehen wir in Versen 1 bis 2, wie Paulus auf die Verantwortung der im Glauben feststehenden Geschwister hinweist. Er sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft. Ja, verurteilt nicht, sondern helft, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dann wird aber auch eine Mahnung gegeben und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst, einer trage des anderen Last oder Lasten, Mehrzahl, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. So, die Verantwortung, ich habe die ersten zwei Verse mit folgenden Worten überschrieben, die Verantwortung den in Sünde Gefallenen gegenüber. Und lass mich allgemein Folgendes zu dem vor uns liegenden Text etwas sagen. Die Art und Weise in der Gemeinde des Herrn Jesus, die Art und Weise des Miteinanders in der Gemeinde des Herrn Jesus, wie sie hier im Text angesprochen wird und wie das im Neuen Testament auch immer wieder durchleuchtet, wie das angesprochen wird, meiner Empfindung nach finden wir das kaum noch in einer Gemeinde, modernen Gemeinde in Nordamerika. Das ist meine persönliche Einstellung. Ich sollte das vielleicht auch nicht so harsch sagen, weil ich keinen richtigen Einblick habe in die anderen Gemeinden, aber es scheint mir so, dass diese Art und Weise des Miteinanders, wie das Neue Testament uns darbringt, wie es in der Gemeinde zugehen soll, ich vermisse das. Manchmal auch in unserer Gemeinde. Und auf der anderen Seite, wie will man das machen? In einer großen Gemeinde, in einer Megagemeinde, wo Hunderte von Menschen reinkommen, wie will man diese Beziehung zueinander haben, von der uns das Neue Testament berichtet, wie es in der ersten Gemeinde dann auch gewesen ist, wie diese Gemeinschaft dann auch gepflegt worden ist. Ich glaube, zwei bedeutende Entwicklungen zu sehen, gerade auch in der modernen Gemeinde. Erstens ist es in vielen Gemeinden heute kaum noch dieses Miteinander zu erkennen. Wie gesagt, in einer großen Gemeinde ist das gar nicht möglich, es sei denn, dass man vielleicht zu einer Kleingruppe gehört oder einem Hauskreis gehört, der sich dann privat trifft und dann, wo man das Bibelstudium macht, wo man eine Gebetszeit gemeinsam hat. Und das ist es, wo man diese Herausforderung auch der Heiligen Schrift an die gläubigen Menschen dann wahrnehmen kann, praktisch ausleben kann, in diesem kleinen Kreis. Ich habe letzte Woche gerade mit einem jungen Mann gesprochen. Ich fand das sehr, sehr interessant. Diesen jungen Mann kenne ich schon längere Zeit. Und seit vielleicht anderthalb Jahren geht er in eine der großen Gemeinden in unserer Stadt. Es ist eine Gemeinde, wo sehr viele junge Familien kommen, sehr viele junge Menschen kommen. Die Verkündigung ist auch, so wie ich das beurteilen kann, einwandfrei, ist sehr, sehr gut. Und so fragte ich ihn, hör mal, wie geht es dir eigentlich jetzt, wo du zu dieser Gemeinde gehst? Und ich hätte eigentlich erwartet, dass er mir gesagt hätte, oh, ist alles wunderbar, ich freue mich, die Verkündigung ist sehr gut, ich habe eine gute Gemeinschaft. Und er sagte Folgendes, und das war ein bisschen überraschend für mich zu hören. Er sagt, eigentlich ist es sehr, sehr schwer, Freunde in dieser Gemeinde zu finden. Und ich dachte, hä? Er ist ein offener Bursche, sehr angenehme Person, er hat Schwierigkeiten, in der Gemeinde Freunde zu finden. Und ich weiß, er arbeitet in der Gemeinde mit, er ist ein Ordner, er stellt Stühle. Und er sagt, das Interessante ist, wenn neue Menschen hinzukommen zur Gemeinde, ich spreche sie an, aber mich spricht keiner an. Und ich habe das auch von anderen Geschwistern gehört, die aus größeren Gemeinden kommen, dass das gang und gäbe ist. Sie kommen in die Gemeinde zum Gottesdienst, sagen vielleicht einmal Hallo zu dem einen, der die Bulletins verteilt, die Gemeindeprogramme verteilt. Sie sind im Gottesdienst, gehen aus dem Gottesdienst raus, nach Hause. Keiner spricht sie an. Niemand. Oder vielleicht wollen sie auch nicht angesprochen werden. Oft ist das auch der Fall. Die verschwinden dann so schnell, dass man sie gar nicht ansprechen kann. Aber das Miteinander, das wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte lesen oder wir lesen auch in den Briefen von dem Miteinander der Gemeinde. Habt ihr den Eindruck, dass das so gemeint war für die Gemeinde des Herrn Jesu, dass man so unpersönlich ist miteinander? Dass jeder für sich sein Leben lebt und miteinander nicht spricht und den anderen so ein bisschen auf Distanz haben will, weil man nicht unbedingt es haben möchte, dass er in sein Leben hineinschaut. Das, wie gesagt, meine ich zu erkennen in der modernen Gemeinde. Das Miteinander ist nicht mehr da. Da ist auch keine Verbindlichkeit mehr in der Gemeinde, auch keine Offenheit der Menschen in der Gemeinde. Und wie gesagt, das ist nicht, wie das Neue Testament von einer Gemeinde spricht. Und wie gesagt, das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite wollen die Menschen natürlich auch nicht unbedingt, manche Menschen wollen nicht angesprochen werden. Wie gesagt, die wollen nicht, dass man zu nahe ihnen kommt. Und sie sagen, bleib mir bloß weg. Sie kommen zur Predigt, verschwinden und sie sind zufrieden. So, es sind diese zwei Seiten, aber richtig ist es nicht, dem Neuen Testament nach. Das andere, was auch zu sehen ist, dann, und das ist die Folge, aufgrund dieser Distanz zueinander in der Gemeinde, dann herrscht auch diese Gleichgültigkeit, wie der andere lebt. Man denkt sich, naja, was interessieren mich seine Probleme? Ich habe meine Probleme. Ich habe genug meine eigenen Probleme. Und so geht das, ja. Man interessiert sich nicht für den anderen und man sieht auch, wenn man meint, jemand ist in Sünde gefallen, man denkt, oh, das geht mich nicht an, ich spreche das lieber nicht an, ich will ihm nicht auf den Schlips treten, ich will mich da nicht einmischen. So, Gemeindedisziplin. Ist das ein Wort, was ihr kennt? Ihr kennt das. Gemeindezucht, sagen wir, das hört sich schon ein bisschen streng an, aber Gemeindedisziplin, Gemeindezucht ist bei den modernen Christen heute, man kann sagen, ein Fremdwort. Und es kann sein, dass früher die Gemeindedisziplin etwas harsch, lieblos gewesen ist. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Aber das meint nicht, dass die Gemeindedisziplin keinen Platz hat im Leben der Gemeinde. Matthäus 18, ab Vers 15, wir können es nachlesen, Jesus hat genau das Muster gegeben, wie das vor sich gehen soll, wenn Gemeindedisziplin geübt werden soll. Und hier in unserem Text wird uns von Gott selbst gezeigt, wie es unter anderem in diesem Miteinander der Gemeinde zugehen soll. Und das Erste, was wir sehen, ist eben der Hinweis auf die Verantwortung der Gläubigen, der feststehenden Gläubigen, den gefallenen Geschwistern gegenüber. Und das spielt vieles mit rein. Das heißt, man lebt miteinander, man sieht, was, wie der andere lebt, was, wie er sich verhält, wie er spricht. Und man merkt dann auch, dass irgendwas nicht stimmt im Leben dieses Menschen. Versteht ihr das? So, wenn wir in Distanz miteinander leben, miteinander nicht sprechen, kein Interesse füreinander haben, wie wollen wir denn merken, dass einer gefallen ist? Wir wissen das nicht. Und achten wir darauf, was gesagt wird in unserem Text. Und das ist ja auch interessant. Hier wird nicht der Pastor und auch nicht der Gemeindeälteste alleine angesprochen, sondern jeder wird angesprochen, der geistlich ist. Das heißt, jeder, der den Heiligen Geist in sich leben hat, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt, jeder, der die Früchte des Geistes vorweist, jeder ist angesprochen. So, wir können nicht sagen, oh, das ist nicht meine Verantwortung, wenn wir was entdecken, das soll der Pastor ruhig machen, sondern das ist sehr wohl meine Verantwortung. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Ja, du sollst, das ist, was das Wort uns ganz deutlich sagt. So, die geistlich stabilen Christen, die Geistlichen, wie unser Text das sagt, haben also diese Verantwortung, diese Herausforderung, ja, diesen von der Sünde übereilten, wie unser Text sagt, von den Gefallenen, dass man auf sie zugeht und man versucht, ihnen zu helfen. Nicht von oben herab, bist du schon wieder gestolpert oder was immer, sondern man versucht, ihnen zu helfen. Und die Art und Weise, wie das geschieht, wird auch gesagt, in der Sanftmut. In der Sanftmut. Es ist interessant, das Wort, so hilf ihnen zurecht, oder so hilft ihnen zurecht. Im Englischen ist es das Wort, schaut einmal, steht bei euch restore? Restore? Ja, ne? Es ist ein interessantes Wort. Das Wort wurde unter anderem im medizinischen Bereich gebraucht, und zwar dann, wenn ein Knochen, der gebrochen war, wenn man ihn wieder zurecht, wie sagt man das, zurecht bog, zurecht setzte, sagt man das so? Ich weiß gar nicht. Ja, ich bin letzte Woche einem begegnet, er hat mal einen Sprung gemacht ins Wasser und das war so flach gewesen, der hat sich die Nase gebrochen, der Bursche. Und da musste ihm die Nase gesetzt werden. Er sagt, das war so schmerzhaft. Aber ich sage, es ist ein Glück, dass jemand da war, der die Nase dir gesetzt hat, sonst stellt euch vor, er hätte die Nase wie so ein Pinguin, ja, dem die Nase da verbogen ist. Sieht ja auch nicht schön aus. Naja, so wenn man ein Bein gebrochen hat, hat jemand von euch schon ein gebrochenes Bein gehabt? Keiner? Ein gebrochenes Bein? Wow. Du hast ein gebrochenes Bein gehabt? Das ist eine schmerzhafte Sache, wenn das zurechtgesetzt wird, oder?
Ja, war
eine Saut. Das ist die beste Art und Weise, wenn die das richten. Ne? Aber ich bin mir sicher, der Arzt hätte nicht gesagt, oh, das wird schon heilen, wir lassen das mal so. No. Warum muss das gerichtet werden? Damit man nicht ein Krüppel ist. Oder stellt euch vor, die Nase, ja, zur Seite, dass man aussieht, als würde man immer gegen Wind laufen. Und die Nase, naja, was immer. Es ist eine schmerzhafte Angelegenheit, aber es muss sein. Es muss sein, damit man, wie gesagt, nicht zu einem Krüppel wird. Und im Geistlichen ist es genauso. Manchmal ist es sehr schmerzhaft. Und wenn man diese Dinge anspricht und der Mensch ist vielleicht aufgeregt und der mag das nicht, aber es ist gut, wenn man das macht. Warum? Man will doch kein geistlicher Krüppel sein. Es muss zurechtgebracht werden. Aber wie gesagt, in Sanftmut. Das ist auch sehr, sehr wichtig, was hier uns erklärt wird. Und als ich über diesen Text, über diese Verse nachgedacht habe, ich dachte mir, was für eine Illustration könnte ich denn gebrauchen, besonders aus der Heiligen Schrift, ja, die so ein bisschen in diese Richtung geht und uns das erklärt, wie das gemacht werden soll. Und interessanterweise kam mir in den Sinn, ich weiß nicht, wie das ist, aber manchmal ist das so, kommt einem was in den Sinn, sagt, das passt nicht so richtig, man schiebt es weg und dann kommt es aber immer wieder. Und dann denke ich, naja, dann muss es wohl so sein. Dann war es so gewesen, ich habe an die Begebenheit gedacht mit dem, oder Geschichte gedacht mit dem barmherzigen Samariter. Ihr kennt alle diese Geschichte mit dem barmherzigen Samariter. Stellt euch vor. Und wir lesen diese Geschichte, aber wir denken darüber nicht nach, was wirklich vorher passiert ist. Ich meine, vielleicht hat dieser Mann, der zusammengeschlagen worden ist, ja, das verdient, dass man ihn zusammenschlägt. Ich weiß es nicht. Stell dich vor, der barmherzige Samariter wäre gekommen, hätte ihn den Bluten dann liegen sehen, wäre zu ihm gegangen, hätte sich zu ihm niedergebeugt und hat gesagt, Mensch, du bist aber ein dummer Kerl. Warum läufst du hier in einer Gegend rum, wo Banditen sind? Du bist selbst schuld. Ich werde dir nicht helfen. No, der barmherzige Samariter geht hin, der fragt nichts, der gibt keinen Kommentar ab, sondern der hilft. Ohne zu wissen, was der Hintergrund ist, warum dieser Mensch zusammengeschlagen worden ist. Er sieht die Not und er hilft. Und genauso ist es auch mit uns. Wenn wir jemanden sehen oder wenn wir es vielleicht erahnen, dass jemand wirklich auch leidet unter einer bestimmten Schuld oder Sünde, vielleicht auch mit der Sünde kämpft, wir müssen versuchen, ihm zu helfen, so wie wir können. Ich bin mir sicher, der barmherzige Samariter war auch kein voll ausgebildeter First Responder, wie man sie hat, sondern er war ein schlichter, was weiß ich, Eselsreiter, Kaufmann. Was wusste er schon, wie man richtig, aber er hat es gemacht, wie man verbindet, ja, aber er hat es gemacht. Und so ist es auch mit uns. Wir müssen nicht unbedingt alles genau kennen, all die Schritte, wie man in der Schrift dann, wie uns das aufgetragen wird, wie wir einem Menschen begegnen sollen, sondern reden wir mit dem Menschen. Sprechen wir davon, weisen wir ihn darauf hin, dass in Jesus Christus wirklich Vergebung ist, wenn wir in Buße zu Jesus kommen. Versuchen wir zu helfen, so wie Gott uns die Gnade eben dazu gibt, aber in Sanftmut. Und wir brauchen uns nur das Vorbild unseres Heilandes Jesus anzusehen. Ja, Jesus hat das immer wieder getan. Er war sehr harsch gewesen mit wem? Er war nicht harsch gewesen mit Sündern. Mit wem war er harsch gewesen? Mit den Pharisäern. Die, wer weiß, was von sich gehalten haben, die, mit denen hat Jesus manchmal sehr, sehr hart gesprochen. Und natürlich auch die ganz oben waren, ja, der Herodes, den er Fuchs genannt hat. Denken wir an Jesus, wie er mit dieser Frau umgegangen ist, die in Ehebruch ertappt worden ist. Blatante Sünde, wir würden sagen, oh ja, was ist los hier? Gar nichts, sehr sanftmütig und er verurteilt ihr nicht, sondern sagt ihr, ja, wenn sie dich nicht verurteilen, will ich es auch nicht, aber sündige hinfort nicht mehr. Ganz klar, schlicht und einfach. So, in Vers 2, schaut einmal, lesen wir, einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ah ja, wir verstehen, was es gemeint ist. Was ist denn das Gesetz des Christus? Es ist Liebe. Ja, wir sollen Gott lieben und wir sollen einander lieben, das ist das Gesetz des Christus. Und das Gesetz des Christus, das heißt, wenn wir einander wirklich lieben und nicht sagen, ach, was interessiert der mich mit seinem Problem. Wenn wir einander lieben, dann werden wir die Lasten des anderen tragen. So, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie tut man das wirklich? Lasten, wir verstehen das, aber wie hilft man den Lasten zu tragen? Ich meine, im Praktischen ist das sehr einfach. Jemand trägt einen Sack Zement, wir kommen hinzu, wir sagen, komm, ich helfe dir, du brauchst deinen Rücken nicht kaputt zu machen. Aber wie geht das im Geistlichen? Wie hilft man? Und ich habe mir Folgendes aufgeschrieben, ihr habt vielleicht selber die Antwort drauf. Also stellt euch vor, jemand kommt auf euch zu, vielleicht nach dem Gottesdienst oder später, und sagt, kannst du mir bitte helfen und für mich beten? Nächste Woche habe ich eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen oder ich habe den und den Termin und mir fehlt einfach die Weisheit, da irgendwie was zu machen. Kannst du bitte für mich beten in dieser Zeit, ja, dass ich ganz genau weiß, was Gottes Weg für mich ist, wie ich mich entscheiden soll. Und wenn wir das tun, wir sagen, ich werde genau das tun. Helfen wir, Lasten zu tragen? Ja, ich denke, wir helfen. Wenn jemand kommt und sagt, kannst du mir bitte helfen, ich habe am Montag einen Termin im Amt, in der Stadtverwaltung, was weiß ich, ich kann mich nicht so gut ausformulieren im Englischen, kannst du mir helfen, kommen und mir helfen, da zurechtzukommen und wir sagen, ja, ich mache das, ich nehme mir Zeit dafür, ich gehe. Genau das ist es. Man hilft, auch Lasten zu tragen, zum Beispiel. Man kann sagen, man steht diesen Menschen zur Seite mit Rat und Tat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es ist schon etwas länger her, ich denke ungefähr 12 Jahre. Da war ein Mann mit dem Namen Jack Phillips. Und er lebte in Colorado und er war ein Konditor. Und er, dieser Jack Phillips, er hat es abgelehnt, einen Kuchen zu backen für zwei Männer, die sich verheiraten wollten. Er war Christ und er sagte, ich kann das nicht. Ich kann das nicht machen, weil aufgrund meines Glaubens. Und da könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert ist. Und da kam eine Anklage nach der anderen und nicht nur das, sein Geschäft wurde boykottiert, es wurde vor dem Geschäft, Demonstrationen wurden gemacht und er, ach, der arme Mann. Und in dieser Zeit, aber wo er wirklich diese schwere Last tragen musste, aufgrund dessen, weil er sich ausgesprochen hat als Christ und sagt, ich kann das da nicht mitmachen, hat seine Gemeinde ihm geholfen. Die Menschen sind dann extra in seinen Laden gekommen, haben ihn ermutigt, haben Sachen gekauft und immer wieder ihm Mut zugesprochen. Nicht nur das, da kamen auch christliche Organisationen, die haben dafür gesorgt, dass er einen guten Rechtsanwalt gekriegt hat, sodass er einen Rechtsbeistand hatte während dieser Zeit, 12 Jahre, stellt euch mal vor. Und er sagt, das war eine furchtbare Zeit, aber er sagt Folgendes, ich habe letzte Woche sein Zeugnis gehört. Er sagte, das Interessante war, in dieser Zeit vorher, vor dieser Zeit, lebte ich mein Leben, er sagte, wie im Schlafwandel. Ja, alles war so automatisch, alles war wunderbar, kein Problem. Er sagt, das hat sich alles geändert, diesen Moment. Und plötzlich, sagt er, war ich ganz und gar abhängig von der Gnade Gottes. Plötzlich war ich davon abhängig, dass Geschwister gekommen sind und mich ermutigt haben. Plötzlich war ich davon abhängig, dass jemand mir zur Seite gestanden hat als Rechtsbeistand, als Rechtsanwalt. Und er sagt, das war wunderbar zu sehen. Jemand hat meine Last getragen. Und er sagt, gerade in dieser Zeit, wo er durch diese schwere Zeit gegangen ist, sind einige aus seiner Verwandtschaft zum Glauben gekommen. Sehr interessant. Ich fand das sehr, sehr passend auch zu diesem Text, den wir uns gerade anschauen, dieses Zeugnis zu hören von diesem Jack Phillips. So, Lasten des anderen tragen, das ist unsere Verantwortung. Und hier übrigens sehen wir auch den Unterschied zu den Legalisten, zu solchen, die darauf bestehen, dass das Gesetz wichtig ist für die Errettung. Die Legalisten wollen die Lasten der anderen nicht tragen, ganz im Gegenteil, sie wollen noch mehr Lasten aufladen den anderen oder aufbürden, das ist das Wort. Jesus spricht in seiner Zeit über die Pharisäer, sie waren ja die Legalisten seiner Zeit, er sagte Folgendes, Matthäus 23, Vers 4, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Das ist genau, was die Legalisten machen. Die machen eine Last nach der anderen, die laden des Menschen auf, du sollst das nicht, du sollst das nicht, du darfst dies nicht berühren und jenes nicht berühren, aber sie helfen, die machen keinen Finger krumm, um zu helfen. Die kommen nicht zur Seite und zu sagen, hör mal, hast du ein Problem? Ich will dir helfen, ich werde für dich beten oder ja, ich will dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Paulus sagt auch über die Legalisten seiner Zeit in Apostelgeschichte 15, Vers 10, weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt? Ja, das ist, was die Legalisten tun. Noch ein Joch, noch ein Joch, noch ein Joch, noch mehr lassen. Das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Und genau das ist der Hinweis gerade im Zusammenhang dieser Legalisten. Ein Gläubiger, der die Gnade Gottes verstanden, der die Gnade Gottes angenommen hat, der tut so etwas nicht. Er wird versuchen, die Last des anderen, was immer auch das ist, mitzutragen. Ja, warum soll er das tun? Weil er so nosy ist, weil er so neugierig ist? Nein, weil er den anderen liebt. Das ist mein Bruder, das ist meine Schwester. Und das möchte ich tun. Ich möchte mittragen helfen. Lass uns weitermachen. In unserem Text, in Versen 3 bis 4, lesen wir von der Verantwortung, die die Geistlichen nun aber sich selbst gegenüber haben. Wir lesen, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder überprüfe sein eigenes Werk und dann wird ein wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. So, meinen zweiten Punkt habe ich folgendermaßen überschrieben: Verantwortung der Geistlichen sich selbst gegenüber. Und es ist, ach, ihr Lieben, das ist nicht schwer zu sehen, was hier gemeint ist. Das Wort Gottes sagt einem jeden von uns, mein Lieber, sei nicht stolz. Sei nicht stolz. Ganz einfach. Sei nicht hochmütig. Und besonders dann ist die Gefahr groß, so stolz zu sein, hochmütig zu sein, wenn man sieht, dass jemand fällt. Und man denkt, oh, ich bin besser wie er. Ja? Ich bin noch nie in diese Sünde gefallen. Mir wird das nie passieren. Ihr Lieben, das ist genau der Hinweis des Wortes Gottes. In 1. Korinther 10, Vers 12 lesen wir, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Immer wieder haben wir diese Herausforderung, gerade solchen, die meinen, die seien etwas Besseres. Die Realität ist aber die, ihr Lieben, dass jeder von uns, ob wir nun kämpfen im Glauben, ob wir feststehen im Glauben, auch das Feststehen im Glauben ist in Wirklichkeit Gottes Gnade. Es ist Gottes Gnade. Es ist Gottes Gnade. Und darum ist Demut immer im Leben eines Menschen Gottes, der verstanden hat, was Gnade Gottes wirklich ist, angebracht. Es ist gut, wenn man demütig ist. Ich erzähle immer wieder gerne diese Story von meinem Theologielehrer Heinz Weber, der geistlich gesehen, für mich war er ein Vorbild gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt, ich war Student, war er vielleicht in seinen 70ern, hervorragender Mann Gottes, kannte die Bibel, vorbildhaftes Leben, wunderbarer Lehrer, faszinierender Mensch. Und er sagte immer wieder zwischendurch in seinem Theologieunterricht, er sagt selbst als ein betagter Mensch heute und stehend im Glauben für, ich weiß nicht, 40, 50 Jahre, was weiß ich, er sagte, die Tatsache ist, dass ich immer noch zu jeder nur erdenklichen Sünde fähig bin als Mensch. Und dass ich aber die Sünde nicht begehe, ist reine Gnade Gottes. Und ich saß da als junger Bursche, ich habe mir ihn angeguckt und ich habe ihn immer idealisiert. Ich dachte, er ist ein wunderbarer Mann. Ich habe mir gedacht, Bruder Weber, du übertreibst mal wieder. Heute denke ich anders. Ich denke, ich weiß, er hat 100% recht gehabt. Ich bin 100% von der Gnade Gottes abhängig in allem. In allem. Und es ist gut, sich immer wieder das bewusst zu machen, dass wir es sind. Um nicht abzuheben, ja, und zu denken, oh, schaut einmal, was für ein geistlicher Mensch ich bin. Ich will eine kurze Illustration erzählen, eine kurze Geschichte erzählen und dann mit uns weitermachen. Viele von euch kennen vielleicht noch Muhammad Ali. Wisst ihr, wer das war? Das war ein ganz berühmter Boxer. Ein hervorragender Sportsmann. Mensch, der konnte boxen. Ich bin froh, dass ich gegen ihn nicht boxen musste. Ich bin sowieso kein guter Kämpfer. Ich mag das nicht. Jeder Kontaktsport, das ist nichts für mich. So, Muhammad Ali, er war nicht unbedingt dafür bekannt, dass er demütig war. Ich sag mal so. So, er war unterwegs gewesen zu irgendeinem Kampf, ich weiß nicht wohin, saß im Flugzeug und das Flugzeug war gerade auf der Startbahn, sollte abheben und die Flugbegleiterin kam zu Muhammad Ali und stellte fest, er ist nicht angeschnallt. Und man muss angeschnallt sein. So, sie sagt ihm, mein lieber Herr, Sie müssen sich bitte anschnallen. Und Muhammad Ali schaut sie an und sagt, Superman braucht keine, wie sagt man, Seatbelts. Seatbelts im Deutschen sind was? Gurt. Superman braucht keinen Gurt. Und diese junge Dame schaute ihn an und sagte, naja, Superman braucht auch kein Flugzeug. Und das stimmt. Ja? So, wenn wir denken, dass wir auf die Gnade Gottes nicht angewiesen sind, weil wir geistlich solche Supermenschen sind, Überflieger sind, ihr Lieben, dann leben wir in einem Traum. So etwas gibt es nicht. Wir sind von Gottes Gnade abhängig, 24/7. Wenn Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, dann stimmt das für uns auch. Nun, wir kommen zu der letzten angesprochenen Verantwortung. Und hier werden alle Gläubigen, also als Gruppe angesprochen, die Feststehenden und die nicht so Feststehenden. Wenn gesagt wird, denn jeder Einzelne wird seine eigene, was steht bei euch? Welches Wort steht bei euch? Bürde? Steht bei euch Last? Last, ja? So, jeder Einzelne wird seine eigene, lass mich das so ruhig sagen, Last zu tragen haben. Und wir denken, hä, was ist denn hier los? Eben haben wir gelesen, einer trage des anderen Last. Und jetzt wird aber gesagt, jeder Einzelne trage seine eigene Last. Das ist auch ein Widerspruch, oder was? Was ist denn hier los? In manchen Übersetzungen wird das Wort Bürde gebraucht. Und das ist gut, dass das so ist. Denn in Vers 2 und Vers 5 werden zwei verschiedene Worte gebraucht. In Vers 2 wird das Wort gebraucht für schwere Lasten. Sagen wir, ein Sack Zement, das ist eine schwere Last. Und Vers 5, entschuldigt mich bitte, wird ein Wort gebraucht, das von einer Tasche eines Soldaten spricht, die ein Soldat mit sich tragen musste, und in dieser Tasche waren dann sein Proviant, vielleicht ein bisschen Medikamente. So, es ist eine kleinere Last. So, und das ist, was wir verstehen sollen. Ja. Der Hinweis in Vers 2 ist, dass wir einander helfen sollen, die schweren Lasten zu tragen. Aber es gibt auch persönliche Verantwortung, diese Bürde, die müssen wir selber tragen. Die können wir keinem anderen anbefehlen oder keinen anderen bitten, dass er für uns sie trägt. Ich will ein Beispiel gebrauchen. Ich weiß nicht, ob das Beispiel passt, aber ich denke, es geht in diese Richtung, uns das richtig auch zu erklären. Stellt euch vor, mein Auto geht kaputt. Mein Auto geht kaputt und ich bitte meinen Nachbarn, mir zu helfen, die Kinder zur Schule zu fahren. Wenn er das tut, ist wunderbar, aber dann kann ich doch nicht erwarten, dass er für mich nun auch das Auto reparieren lässt, dass er die Kinder nachher abholt und vor allem kann ich es nicht erwarten, dass er nachher auch meine Kinder erzieht. Das ist eine Verantwortung, die ich als Vater habe und nicht die mein Nachbar hat. Und so ähnlich ist das auch hier in unserem Text. Wir können helfen, manche Lebenslasten der anderen zu tragen, wie bei einem schweren Sack Zement, wir kommen hinzu, wir helfen zu tragen. Aber wir können bestimmte persönliche Verantwortung, Bürden, nicht jemandem überlassen. Diese müssen wir tragen. Wir müssen sie tragen. Zum Beispiel können wir es keinem überlassen, dass wir persönlich geistlich wachsen müssen. Wir können es nicht unserem Pastor überlassen und sagen, sorge dafür, dass ich geistlich wachse. Das ist meine Verantwortung. Und genau das ist hier der Hinweis. Die Zeit ist vorangerückt. Habe ich noch ein bisschen Zeit für Illustration? Ja, diese Illustration ist gut, ich werde sie noch erzählen. Unsere chinesischen Geschwister werden Gnade mit uns üben müssen, Geduld mit uns haben. Manche von euch kennen den Namen Sadhu Sundar Singh. Er war ein indischer Mann, ein Sikh, der zum Glauben gekommen ist und der dann auch sich berufen fühlte, wusste von Gott, in seiner Nation in Indien zu dienen. Und das hat er wunderbar gemacht. Und an einem Nachmittag, so geht die Geschichte, war er unterwegs mit einem buddhistischen Mönch in den Himalaya. Es war kalt gewesen, es war am Schneien gewesen und es war sehr, sehr, sehr kalt. Und sie waren unterwegs zu einem Kloster. Und sie waren sehr schnell am Gehen, weil die Gefahr bestand, dass man unterwegs dann erfriert. Es war schon spät Nachmittag und sie wollten, bevor die Dunkelheit anbricht, dann in diesem Kloster sein. Und als sie auf einem schmalen Pfad gerade waren und unter ihnen war dann ein steiler Abgrund, hörten sie einen Hilferuf. Nicht weit unter ihnen lag ein Mann und er bat um Hilfe. Und der Mönch, der buddhistische Mönch, sagte zu Sadhu, lass uns nicht stehen bleiben, Gott hat diesen Mann seinem Schicksal zugeführt, er muss zusehen, wie er damit zurechtkommt. Lass uns vorangehen, damit wir auch nicht umkommen. Sadhu sagte, nein, Gott hat mich hier hingestellt, hierher gebracht, um diesen Menschen zu helfen. Ich kann ihn nicht im Stich lassen. Und so begab er sich dann nach unten und wollte diesen Menschen helfen. Und der buddhistische Mönch machte sich auf zu dem Kloster. Als Sadhu zu diesem Verletzten ankam, hat er gesehen, dass sein Bein gebrochen ist. Was machen? So hat er aus einer Decke, die er mit dabei hatte, irgendwie so eine Trage gemacht und diesen verwundeten Menschen auf seinen Rücken gebunden und dann mit diesem Menschen angefangen, nach oben zu klettern auf den Pfad wieder. Als er auf dem Pfad ankam, war er schon schweißgebadet und so ging er dann Richtung Kloster, immer wieder überhitzt von all der Anstrengung des Tragens. Und es war schon sehr, sehr spät und gerade noch hat er das Licht gesehen vom Kloster und er wusste, er ist in der richtigen Richtung unterwegs und plötzlich stolpert er. Und das ist das erste Mal, wo er gestolpert ist und sagte, warum bin ich gestolpert? Und dann macht er so ein bisschen den Schnee weg und sieht, das ist der buddhistische Mönch, der erfroren ist. Und er ist nicht erfroren. Warum ist er nicht erfroren? Er hat den Kloster erreicht, weil er diese Last getragen hat, weil er überhitzt war. Er war erschöpft, als er angekommen ist, aber er war nicht erfroren. Und später, als ihn seine Schüler dann gefragt haben, was ist die schwierigste Aufgabe im Leben, sagt er Folgendes. Hört mal genau hin. Da ist viel Weisheit dahinter. Er sagte, die schwierigste Aufgabe im Leben ist, keine Lasten tragen zu haben. Wir denken genau andersrum. Je mehr Lasten, desto schlimmer, je weniger, desto besser. Aber das ist, was er sagt, wenn wir keine Last tragen, ist nicht gut. Das ist eine gute Antwort. Wenn ein Christ keine Last trägt für den anderen und auch seine Bürde, seine Verantwortung nicht wahrnimmt in der Gemeinde, wisst ihr, was passieren wird? Er wird Gott nicht brauchen. Ich brauche Gott nicht. Komm selber zurecht. Ich schaffe es schon alleine. Es ist doch oft so, dass wenn wir die Lasten anderer tragen, wenn wir die eigene Verantwortung wahrnehmen in der Gemeinde, indem wir unsere Gaben ausleben, dass wir immer näher zu Jesus gerückt werden. Immer näher zu Jesus. Warum? Weil wir doch wissen, wir sind abhängig von seiner Gnade. Und das ist genau der Hinweis in unserem Text. Wir singen das so schön in unserem Lied. Ich hoffe, wir glauben das auch. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Nicht einen Schritt. Glauben wir das? Glauben wir das? Ja, genau so ist das. Und es ist gut, dass wir das glauben, dass wir das so angenommen haben und wir wissen, dass wir die Gnade Gottes brauchen, dass wir die Nähe des Herrn Jesus brauchen. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns noch zum Gebet, ja?